Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Irgendwann ist Zeit für eine kleine kurze Predigt, für ein Wort mitten aus dem Leben. Ja, ihr seid eine tolle Gemeinde, ihr braucht gar keinen Prediger, ihr braucht auch, ihr macht das locker selber. Jeder hat was beizutragen. Die meisten sind sehr eloquent, große Redner vor dem Herrn. Das ist toll, also wenn ich nächstes Mal bei euch bin, dann streiche ich das von vornherein, ne? Weil ich weiß, ihr seid bestens versorgt, auf vielfache Weise. Vor wenigen Tagen erreichte mich die Mail eines meiner Online-Teilnehmer aus Bamberg. Und er hatte gerade das Thema Endzeit und Wiederkunft bearbeitet. Ganz unten, wo Raum ist für persönliche Anmerkungen, da kam seine eigentliche Frage, das, was ihn offensichtlich schwer bewegte. Lieber Herr Klingeberg, wie bewerten Sie die Krim-Krise? Wird sie den dritten Weltkrieg auslösen und wird Jesus dann wiederkommen? Ich bin sicher, er ist nicht der Einzige, der in diesen Tagen und Wochen von einer solchen Frage bewegt wird. Und ich spürte zwischen den Zeilen dieser Frage, nein, nicht in erster Linie Begeisterung angesichts der möglichen unmittelbaren Nähe des wiederkommenden Herrn. Nein, ich spürte auch ganz viel Besorgnis, um nicht zu sagen, eine ganze Portion Angst. Und es sind nicht nur die Menschen, die keinen Glauben haben, die keine Orientierung haben, die in diesen Tagen und Wochen ängstlich danach fragen, wie die Dinge sich weiterentwickeln werden. Wo das, was wir mehr oder weniger aus der Ferne miterleben, letztlich hinführen wird und ob sich daraus möglicherweise tatsächlich eine große globale Krise entwickeln wird. Nein, es sind auch diejenigen, die für sich in Anspruch nehmen, Gottes Wort zu kennen. Krisenzeiten sind immer Zeiten der großen Fragen, Zeiten der Schicksalsfragen. Und der Spekulation. Beides erlebe ich in meinem täglichen Dienst mit meinen wunderbaren bayerischen Kursteilnehmern zurzeit vermehrt. Und es ist sehr interessant, das zu beobachten. Den Unterschied zwischen denen, die ernsthaft fragen, weil sie Sorgen haben, weil sie Antworten suchen, und Orientierung aus Gottes Wort und denen, die das, was wir täglich in den Nachrichten, in Radio und Fernsehen, im Internet verfolgen können, verfolgen müssen, zum Anlass nehmen, in wilde Spekulationen zu verfallen. Und da melden sich dann tatsächlich ganz oft die vermeintlichen Kenner des Wortes Gottes, die neulich eine Dame irgendwoher aus den Weiten dieses schönen Landes, sie war wohl noch ganz erfüllt von dem, was Edward Snowden veröffentlicht hat, vor Monaten schon, aber das Thema ist ja noch lange nicht durch, die Aktivitäten, die weltweiten Abhöraktivitäten der NSA. Und sie war ganz erfüllt offensichtlich von diesem Thema und meinte und schrieb mir, Herr Klingeberg, wissen Sie eigentlich, dass der Antichrist das Internet ist? Und www ist gleich 666. Das fand ich dann eher lustig. Man darf das natürlich dann nicht so den Leuten direkt schreiben, gell? Dass das ein Blödsinn ist. Aber ich merke an eurer verhaltenen Reaktion, ihr stimmt mir zu. So einfach sind die Dinge nicht. Wer so simpel mit Gottes Wort umgeht, der landet irgendwo in ganz wilden Sackgassen. Es gibt das Ganze allerdings auch in sozusagen in potenzierter Form. Ich werde es nie vergessen, ein zu seinen Lebzeiten lange Zeit sehr namhafter Bruder, mit dem ich anlässlich einer Tagung in Mühlenramede beim Mittagessen saß. Und wie das so ist bei den älteren Herrschaften manchmal, ich möchte hier niemandem zu nahe treten, ich bin selber schon bald 60, also darf ich das sagen, die fangen irgendwann an zu schwadronieren, vor allen Dingen, wenn sie ein langes Leben mit dem Herrn hinter sich haben, dann ist das wunderbar, dann kann man Geschichten erzählen, noch und noch, gell? Und seine neueste Erfahrung, die ihm unter den Nägeln brannte, war, er könne berechnen, wie groß Gott ist. Ich dachte, ups, wo hat er denn das her? Ja, sagt er, der Jesaja schreibt in dem Bericht über seine Berufungsvision, sein Saum füllte den Tempel. Ich kann ganz leicht nachprüfen, wie groß der Tempel war. Und wenn der Jesaja schreibt, der Saum des Gewandes des Allmächtigen füllte den Tempel, dann kann ich ungefähr berechnen, wie groß das Gewand war. Dann, da blieb mir dann irgendwann das Essen im Gesicht stecken. Also, über sowas breitet man dann den Mantel der Barmherzigkeit und sollte es eigentlich nie wieder erzählen irgendwo, aber ihr versteht, es juckt mich immer. Kann man nichts machen. Er ist auch schon lange tot, der Ruhe in Frieden. Und bei der Auferstehung hat er es dann wahrscheinlich vergessen, was er für einen Schmarrn erzählt hat. Das gilt übrigens für uns alle, gell? Wenn der Herr uns ruft, werden wir einen Schmarrn vergessen haben, den wir im Laufe eines Lebens verzapft haben. Ist doch tröstlich, oder? Okay. Aber diese Frage, was ist denn nun? Diese Frage, die der junge Mann mir stellte, da spürte ich Ernsthaftigkeit. Wie ich so oft Ernsthaftigkeit spüre bei den Fragen meiner Kursteilnehmer. Und offensichtlich spüren diese Ernsthaftigkeit auch ganz andere, denn es hat mich sehr überrascht, dass gestern oder vorgestern auf der Website des und überhaupt nicht der Frömmigkeit verdächtigen Spiegel eine große Meldung stand darüber, dass die Menschen in der Ukraine und auch auf der Krim in diesen Tagen eine ganz große Sehnsucht nach seelsorgerlicher Betreuung haben. Das scheint offensichtlich so intensiv zu sein, dass selbst der Spiegel es für eine Meldung wert fand und dazu ausführlich Stellung nahm. In Zeiten der Krise, offensichtlich ist das auch heute noch unverändert so, in Zeiten der Krise wächst die Sehnsucht nach Orientierung auf das Wesentliche hin. In Zeiten der Krise wächst das Bedürfnis nach Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen. Und es ist nicht das Bedürfnis nach spekulativen Konzepten. Es ist das Bedürfnis nach dem, was Gottes Wort uns zu sagen hat. Und ich bin von Herzen dankbar dafür, immer wieder. Dass ich Menschen, die mir solche Fragen stellen, Antworten tatsächlich aus Gottes Wort geben kann. Nein, es geht nicht darum, wie ich irgendwelche Sachen bewerte. Ich werde auch tatsächlich gefragt, wie kürzlich, lieber Herr Klingberg, wie muss ich denn leben, damit Gott mit mir zufrieden ist? Ich würde niemals für mich in Anspruch nehmen, mich in diesem Punkt zum Maßstab zu machen. Nein, das ist nicht meine Sache. Ich habe nicht zu bewerten, wie sich die weltpolitischen Dinge entwickeln. Ich habe auch nicht zu bewerten, wie das Leben eines Menschen zu verlaufen hat, der auf dem Weg ist zu Gott. Und wir sollten niemals in diese Falle tappen, selbst wenn Menschen ein so großes Vertrauen zu uns haben, weil sie wissen, wir kennen Gottes Wort, und Siebenten-Tags-Adventisten sollten in der Tat immer noch diejenigen sein, die Gottes Wort am besten kennen. Aber eben genau das ist der Punkt. Wenn Menschen uns heute fragen nach den wesentlichen Dingen, weil sie Angst haben, weil ihnen die Orientierung fehlt, weil das, was sie miterleben, sie überfordert auf vielfache Weise, dann sollte auch für uns immer noch und heute in besonderer Weise der gute reformatorische Grundsatz gelten: sola scriptura, allein die Schrift. Denn die Antworten, die die Menschen von uns erwarten, die finden wir allein in diesem Buch. Und als ich dann über diese Frage dieses jungen Mannes nachdachte, nach dem Dritten Weltkrieg und ob der Herr nun bald kommt, da fiel mir ganz zuallererst, und ihr werdet verstehen, dass das quasi ein Automatismus ist, da fiel mir ganz zuallererst der Prophet Daniel ein. Ein Klassiker. Das zweite Kapitel des Propheten Daniel, wo es schon einmal vor vielen tausend Jahren um die weltpolitisch entscheidenden Fragen ging, damals für Nebukadnezar, den größten Herrscher der damaligen Zeit. Und wenn wir diese Geschichte lesen von dem Traum und seiner Deutung und von diesem Standbild, alles ganz bekannte Sachen für jahrzehntelang erfahrene Sieben-Tags-Adventisten und Bibelkenner, dann stellen wir fest, es ging immer letztlich doch um die Frage: Wer hat das Sagen? Wer hat die Macht? Wer lenkt die Dinge? Ich muss gestehen, es ist für mich ein großer Trost in diesen Tagen und Wochen. Und es wird mir erneut bewusst, wie sehr dieser Trost wirkt und wie aktuell er ist. Dass Daniel noch bevor er in die Einzelheiten dieses Traumes und seiner Deutung geht, eine ganz wichtige Feststellung macht. Ich lese Daniel 2 ab Vers 19. Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart, und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Denn bei ihm ist lauter Licht. Das war damals für den Daniel schon eine ganz zentrale Gewissheit. Und ich denke, gerade wenn wir die aktuelle weltpolitische Lage betrachten, mit all ihrer Ratlosigkeit, mit all ihrer Gefährlichkeit, mit all ihren Unabwägbarkeiten, dann wird diese zentrale Wahrheit der biblischen Botschaft umso aktueller. Nein, es ist nicht Herr Putin, der das Schicksal dieser Welt in seinen Händen hält. Es mag sein, dass er momentan von einer gewaltigen Allmachtsfantasie erfüllt ist. Es mag sein, dass er momentan dabei ist, seine Träume zu verwirklichen. Menschen, die ihn kennen und Fachleute sagen, sein Traum ist die Wiederauferstehung des sowjetischen Imperiums. Um jeden Preis. Dafür nimmt er alle Risiken und alle Gefahren und alle Probleme und alle Sanktionen, die sich vielleicht daraus ergeben mögen, in Kauf. Er möchte seinen Traum verwirklichen. Ja, vielleicht fühlt er sich wirklich wie der neue Zar. Oder wie die Blödzeitung neulich formulierte, wie der mächtigste Mann dieser Erde. Sie hatten dann noch ein passendes Foto dazu. Sie haben ja immer die passenden Fotos dazu. Gell? Jetzt ist er der mächtigste Mann dieser Erde. Schwestern und Brüder, was für eine Illusion. Das hatte Nebukadnezar damals auch gesagt. Ich bin das goldene Haupt, ich bin der Größte. Mir kann keiner. Und wenig später hat er buchstäblich Gras gefressen, weil der Herr ihm mal schnell den Stecker gezogen hat. Und was der Allmächtige damals konnte, vor tausenden von Jahren, das kann er heute auch noch. Bei jedem. Und wenn einer der Mächtigen Führer dieser Welt, egal wer es wäre, es könnte ja auch Frau Merkel sein, wir wollen ja nicht so auf dem kleinen, schmächtigen Putin dauernd herumhacken. Obwohl er ist der alte Geheimdienstler. Ne? Gar keine Frage. Aber eigentlich spielt es keine Rolle. Und es täte den Mächtigen dieser Welt, in der Welt und auch in der Gemeinde, ganz nebenbei, Fußnote, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu. Sicherlich sehr gut, sich ab und zu mal dieser uralten Aussage zu erinnern. Kein Präsident der USA, kein Präsident der Russischen Föderation, kein Generalkonferenzpräsident der Freikirche der Siebentagsadventisten bestimmt das Schicksal dieser Erde oder auch das Schicksal der Gemeinde. Versteht ihr, warum mir das eine tiefe innere Ruhe vermittelt? Dass Gottes Wort mir sagt, der Herr sitzt am Drücker. Der Herr hat alle Fäden in der Hand und egal was passiert, egal welchen äußeren Eindruck wir auch haben mögen, im ersten Moment auf den ersten Blick. Er ist derjenige, der die Dinge lenkt. Und wenn es manchmal ein bisschen drunter und drüber geht, dann liegt das nicht daran, dass er irgendwas übersehen hätte oder dass ihm die Dinge entgleiten würden. Nein, ich denke, wenn wir diesen Eindruck haben, dass es in der Welt manchmal kreuz und quer läuft, dann hat das vor allen Dingen damit zu tun, dass der Allmächtige einen langen Atem hat und ganz viel Geduld. Und dass auch der zweite Teil dieses Textes, den wir gelesen haben, ein Anliegen ist. Wie hieß es da? Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Ja, den haben sie nötig. Und die Mächtigen haben ihn ganz besonders nötig. Egal auf welcher Ebene. Und manchmal braucht er viel Geduld, um diese Aussage zu verwirklichen. Er braucht auch viel Geduld mit mir, das kann ich euch sagen. Ich bin nicht Putin und ich habe überhaupt gar keine Macht. Ich bin nur ein ganz kleiner Arbeiter im Weinberg des Herrn, so wie Benedikt der 16. das so schön formuliert hat, der sich dann mutig zur Ruhe setzte. Aber auch der kleine Arbeiter im Weinberg des Herrn braucht manchmal ein bisschen Weisheit und ganz viel Verstand, um die Aufgabe zu bewältigen, die die der Herr ihm anvertraut hat. Und ich sage euch was, das gilt für euch alle. Egal, was ihr tut, egal, wo der Herr euch hingestellt hat, auch ihr dürft dieses Wort in eurem überschaubaren, vielleicht sehr überschaubaren Lebenskontext für euch ganz persönlich in Anspruch nehmen. Müssen wir Angst haben angesichts dessen, was Herr Putin in Moskau anzettelt? Nein, wir müssen keine Angst haben. Es mag sein, dass wir besorgt sind. Es mag sein, dass wir Fragen stellen, berechtigte Fragen. Es mag sein, dass uns manche Dinge so beschäftigen, dass wir nur schwer Schlaf finden in der Nacht. Aber das alles wird hoffentlich überstrahlt von dieser Gewissheit, von dieser Sicherheit. Wie hieß das früher in einem ganz alten, fast mittelalterlichen Text, dass der Herr im Regimente sitzt. Und dann ist mir noch ein zweiter Punkt ganz wichtig geworden im Zusammenhang mit dieser Frage. Mit dieser Frage danach, ob das, was momentan dort geschieht, auf der Krim und in der Ukraine, zu einem dritten Weltkrieg führt und dass dieser dritte Weltkrieg dann sozusagen die Wiederkunft auslöst. Und auch dieser zweite Punkt, dieses zweite Bibelwort ist ein Klassiker. Manchmal werden einem die Klassiker ganz neu und ganz intensiv aktuell. Und es ist sogar ein persönliches Wort unseres Herrn in seinem großen klassischen Endzeit, in seiner großen Endzeitrede aus Matthäus 24. So damals hatten die Jünger so viel Anlass, aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage ihrer Zeit, die im Wesentlichen bestimmt wurde, nicht aus Moskau, sondern aus Rom. Schon damals hatten die Freunde Jesu allen Anlass, ernsthaft darüber nachzudenken, auf was haben wir uns einzustellen? Wann wird es sein, dass du kommst? Woran können wir das erkennen? Wie können wir fit sein? Der Herr bleibt ihnen keine Antwort schuldig, sondern hat ihnen ganz viel zu sagen zu diesem Thema. Matthäus 24, ab Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen in meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Sehr interessant, dass er nicht mit den großen weltpolitischen Ereignissen anfängt, sondern dass er beginnt als erstes, dass er als erstes diesen Punkt nennt, der uns ganz persönlich betrifft. Haltet die Augen auf und lasst euch nicht für dumm verkaufen in geistlicher Hinsicht. Und man wundert sich manchmal über die ausufernde Bereitschaft vieler unserer Mitbürger, sich für dumm verkaufen zu lassen, wenn es um geistliche Angelegenheiten geht. Jedes Mal, wenn ich einen Termin bei meinem wunderbaren Therapeuten habe, mitten in Darmstadt, komme ich an einem großen Laden vorbei, an einem großen Buchladen. Sehr fein aufgemacht, perfekt gestylte Schaufenster. Man muss einfach hingucken, echter Hingucker, ja. Aber es ist nur Schmarrn. Das geballte esoterische Angebot von A bis Z. Und ich gucke manchmal hin und ich fasse mich an den Kopf, was da angeboten wird als Lösung der zentralen Lebensprobleme vieler unserer Menschen, unserer Mitmenschen. nur ganz wenige Beispiele so schnell aus dem Bauch. Kennt ihr das große Versöhnungsangebot, was alle unsere Probleme zu lösen vermag? Es kommt aus Hawaii und heißt hopp, 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 hopp. Kein Witz. 50 Euro für einen Abend. Wenn du wirklich versöhnt werden möchtest mit deinen Mitmenschen, dann musst du hopp, 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 hopp. Oder du kannst auch dem König der Einhörner begegnen, um alle deine innere Kraft zu finden und zu mobilisieren. Und so ganz dazwischen gibt es dann Hellseherei und alles, was das spiritistische Angebot hergibt. Und sie stehen Schlange. Und sie zahlen jeden Preis, weil sie keine Orientierung haben. Und der Herr sagt schon vor 2000 Jahren, haltet die Augen offen, haltet euch an mein Wort, damit ihr nicht ins Rutschen kommt. Denn es werden viele kommen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt, der auch für diesen jungen Mann, der mir in diesen Tagen schrieb, ganz wichtig war, was meine Antwort betraf. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Und das ist für mich der zweite Trostpunkt in diesen heißen Zeiten. Manche meiner eifrigen Kursteilnehmer, die den Kurs Start in die Zukunft durcharbeiten, wo es um das Buch Daniel geht, sind so erfüllt von diesen Dingen, dass sie tatsächlich zur Antwort geben auf eine entsprechende Frage: Das Ende der Welt kommt durch eine große Katastrophe. Deshalb die Angst, deshalb die Ungewissheit, deshalb die Unsicherheit ganz tief im Herzen. Der Herr sagt, nein, das Ende der Welt kommt nicht durch eine große Katastrophe. Und diese katastrophalen Entwicklungen, die hier und da stattfinden mögen und die ihr live miterleben werdet, in Echtzeit sozusagen, die sind nicht das Entscheidende. Die sind nicht der entscheidende Punkt, die sind nicht das entscheidende Ereignis, die entscheidende Vorwarnung sozusagen auf mein Kommen. Keine Frage, wir haben einen Anlass, sie sehr aufmerksam zu verfolgen und mit offenen Augen durch diese Welt zu gehen und offenen Ohren, um zu wissen, welche Zeit es geschlagen hat, gar keine Frage. Aber der Herr sagt ganz deutlich, verschiebe nicht die Schwerpunkte. Verschiebe nicht die Prioritäten. Schau auf das, was wirklich wichtig ist, was wirklich entscheidend ist. Lass dich nicht durcheinander bringen durch das lärmige Programm dieser Welt. Was sehr wohl damit zu tun hat, dass die Dinge langsam ihrem Ende zugehen. Aber all das, was so viel Lärm macht in unserer Zeit, da könnte man jetzt eine extra Predigt drüber halten, sagt er, nein, das ist nicht der Punkt, auf den es ankommt. Und es bewegt mich zutiefst, dass er sehr wohl sagt, was der entscheidende Punkt ist. das letzte entscheidende Zeichen seines Kommens. Aber das ist keine Katastrophe und nicht der halbe Weltuntergang. Irgendein Tsunami oder ein Krieg oder das Werk irgendeines machtgeilen Verrückten in irgendeiner Metropole dieser Welt. Nein, der Herr setzt einen ganz anderen Schwerpunkt. Und er sagt uns, ich wundere mich immer wieder, warum dieses Wort nicht fett gedruckt ist in meiner Bibel wie manche anderen. Matthäus 24, 14. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Keine Katastrophe, kein Krieg, kein globaler Zusammenbruch. Nein, sagt der Herr, wenn du wirklich wissen möchtest, wann mein Kommen unmittelbar vor der Tür steht, dann schau, was ich in dieser Welt bewirke. Noch einmal das Evangelium für alle Völker. Und das ist in der Tat eine höchst faszinierende Geschichte. Wir hatten in der letzten Woche bei uns im Medienzentrum eine interessante Konferenz. Es trafen sich Internetspezialisten der Freikirche auf europäischer Ebene aus ganz Europa für 4 Tage. Und es ging tatsächlich ganz zentral um die Frage, welche Möglichkeiten stehen uns heute zu Gebote, um global Evangelium zu verkünden mit den neuen, auf der Basis der neuen Technologien. Ich hatte nicht viel Zeit und es war ja eigentlich auch nicht mein Fachgebiet, aber ab und zu habe ich mich mal in die Versammlung gesetzt und habe ein bisschen zugehört und es war hochinteressant, diesen Fachleuten zuzuhören, denen ich bei weitem nicht das Wasser reichen kann. Aber ein paar Sachen haben sich mir festgesetzt. Einer der Referenten, ein ziemlich junger Bursche, knapp halb so alt wie ich, ein Topmann auf seinem Gebiet, referierte über die historischen Entwicklungen, die die Freikirche der 7-Tags-Adventisten im Blick auf die Nutzung der Medien durchgemacht hat. Vom Beginn des Buchdrucks bis hin zu den heutigen IT-Möglichkeiten. Und es war im ersten Moment ein bisschen irritierend, aber dann ausgesprochen eindrucksvoll und auch ein bisschen witzig, dass er sagte, unsere Väter und Mütter im Glauben, unsere Vorfahren und all die, die uns vorausgegangen sind, hatten immer ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen Möglichkeiten, die der Allmächtige ihnen eröffnet hat. Immer wenn irgendwas Neues kam, das Radio oder das Fernsehen, dann waren es Einzelne, die diese Chance erkannten und sie nutzten. Aber wir als Kirche insgesamt haben in der Regel erstmal mit großer Abwehr reagiert. Das Radio und das Fernsehen, das war vom Bösen. Das ist alles Schund und Schmutz und Verführung, Hände weg. Und erst mit einer gewissen Verspätung hat man dann gemerkt, das ist nicht nur Schund und Schmutz, sondern das ist auch eine Chance, der Welt das Evangelium auf neue Weise bekannt zu machen. Und dann, wie hat er so schön gesagt, als die Welle vorüber war, haben wir uns ins Wasser geworfen und sind ihr hinterher, um sie irgendwie noch zu erreichen. Und er sagte, wir müssen endlich mal auf der Welle reiten. Und es war mir sehr interessant, dass er ausführte, das Aktuellste, das Neueste, das Frischste ist nicht mehr Internet und Online und diese Sachen, sondern nach allem, was man zurzeit erforscht und herausgearbeitet hat, wird die Generation von heute in Kürze 20.000 Stunden pro Jahr an ihren Spielkonsolen sitzen. Und der da referierte, sagte, wir müssen diese neue Möglichkeit, diese neue evangelistische Möglichkeit endlich mal packen. Und er konnte tatsächlich auch gleich ein Konsolenspiel sozusagen vorführen. Heroes. Da ging es mal ausnahmsweise nicht um irgendwelche Cyber-Wüstlinge, sondern es ging um biblische Persönlichkeiten auf der Basis eines solchen Konsolenspiels. Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin total dumm und blöd, was diese Sachen betrifft. Aber es hat mich fasziniert, dass da einer sagte, wir müssen diese Millionen von Menschen, die Stunden um Stunden ihrer Lebenszeit, Tage und Wochen und Jahre mit dieser Spielerei verbringen, wir müssen diese Menschen erreichen heute. Und wir können es erreichen, wenn wir die Chancen nutzen, die der Allmächtige uns an Kreativität und Einfallsreichtum geschenkt hat. Und wieder musste ich an dieses Wort denken. Der Herr wusste, oh, darf man das sagen? Vielleicht wusste er doch. Jetzt hätte ich fast gesagt, der Herr wusste noch nichts von Spielkonsolen und solchen Geschichten. Ich glaube, der hat ganz andere Spiele da oben. Ne? Heilige Spiele. Ah, wer weiß, wer weiß. Das wird sich noch herausstellen. Ne? Aber wenn er sagt, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, ich bin fest davon überzeugt, dann hat er ganz andere Möglichkeiten im Sinn, als wir sie momentan noch zu erfassen vermögen. Und ich bin ganz gewiss, er wird uns überraschen auf seine Weise. Und es wird eine große Überraschung sein für uns alle, dass er sein Werk zu Ende bringt mit all der Originalität und dem Einfallsreichtum und der Kreativität, die ihm zu Gebote stehen. Und dann können wir nur noch staunen und von Herzen Danke sagen. Und ich wünsche mir von Herzen für mich und für euch, dass wir dann live dabei sind, dass wir das miterleben. Und dass wir bis dahin niemals vergessen, dass er die Fäden in der Hand hat bis zum letzten Moment. Die Fäden der Welt und auch die Fäden unseres Lebens. Und dass er zum richtigen Zeitpunkt auf seine Weise seinen großen Plan zu Ende bringt. Das wichtigste Projekt des Universums. Und ich weiß, er möchte von Herzen nichts intensiver, nichts lieber, als dass du und ich und wir alle dann live dabei sind. Amen. Ja, Herr, darauf vertrauen wir ganz fest. Wir danken dir von Herzen, dass du uns mit Zuversicht und Hoffnung erfüllst angesichts der Perspektive deines Kommens. Wir bitten dich von Herzen, nimm uns alle Angst, die uns vielleicht ab und zu schaffen macht. Und erinnere uns daran, dass wir in deinen guten Händen jederzeit und unter allen Umständen unseres Lebens geborgen sein dürfen. Erinnere uns immer wieder neu daran, dass wir auf dem Fundament deines Wortes eine feste Basis haben für Leben und Glauben, auch in diesen wilden Zeiten. Und was immer auch geschieht, lass uns niemals den Blick zu dir vergessen. den Blick, der letztlich bis in die Ewigkeit reicht, bis zu dem Tag, an dem du kommst, um uns und alle deine Leute abzuholen in dein ewiges Reich. Und wir bitten dich von Herzen, lass uns alle ohne Ausnahme mit großer Begeisterung und großer Dankbarkeit dabei sein, uns und alle, die uns am Herzen liegen. Und wir wollen dir heute schon Danke dafür sagen. Amen.